Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Max Oppe im Studio. Hallo zusammen. Wir dekonstruieren heute ein Stück Fernsehgeschichte. Dalli Dalli, wissen Sie noch, mit dem großartigen Hans Rosenthal. Anno 1972, eine Quizshow für die ganze Familie.
Jetzt passen Sie genau auf, das ist eine lustige Frage. Ich nenne Ihnen vier Obstsorten. Leider hat sich da ein falsches Früchtchen eingemogelt. Und das sollen Sie herausfinden. Nur zuhören und dann sagen Sie, was ist falsch. Williamsbirne, Sauerkirsche, Adamsapfel, Bauernpflaume.
Adamsapfel.
Ja, wissen Sie, was das ist?
Das ist das hier.
Das hier, ja gut. Drei richtige Antworten, damit haben Sie es noch geschafft.
Ja, so unschuldiger können Fragen kaum sein, oder? Dabei war diese ganze 70er Jahre Wabendeko, Schlagerkitsch, Nachkriegskulisse eine gigantische Verdrängungsmaschine und die Vorgeschichte der Gäste und des Moderators voller Leid, Tragik und Schuld. Wir arbeiten das gleich auf. Das wird spannend. Willkommen zum Kompressor. Auch in der DDR gab es Autodesigner und Ingenieure mit Leidenschaft jenseits von Trabant und Wartburg. Über das Rovomobil aus den 70er Jahren zum Beispiel kann man eigentlich nur staunen. Flügeltüren, Sportwagensilhouette, versenkbare Scheinwerfer. Also dieses Ding sieht fast aus wie eine Designstudie von Porsche. Dabei entstand es an der Hochschule für industrielle Formgestaltung Burg Giebichenstein in Halle, gebaut in einem Hinterhof. Und Bewunderer gab es damals wie heute.
Es wurden zwei Exemplare gebaut. Ne? Eins in den 1970er Jahren in Rot und dann dieses hier 1981 dann nochmal in Weiß.
Das ist der Wagen, ja.
Das ist der Wagen, den wir haben.
Mit Flügeltüren.
Mit einem herkömmlichen Motor allerdings, also fachsimpeln über dieses Rovomobil aus Halle. Außerdem das Besondere daran, es war mit seiner Kunstharzkarosse extrem leicht, aerodynamisch und dadurch spritsparend. Und einer der beiden Prototypen, die dabei herauskamen, fährt tatsächlich heute noch durch die Gegend. Der Künstler Moritz Götze ist Mitherausgeber eines Bandes über dieses Rovomobil und jetzt bei uns im Kompressor. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Ja, Götze, Rovomobil. Also erstmal, woher kommt dieser seltsame Name?
Der ist abgeleitet durch diese, das ist ja eine Glasfaserkarosse, die gegossen wurde auf ein Gipsmodell und diese Matten, diese Glasmatten, die kommen von Rovo irgendwie und da ist dieses Wort dann entstanden, dass das sozusagen ein Rovomobil ist, also das sind Rovomatten oder sowas.
Und daran wird schon deutlich, dass es eben ein anderer Baustoff ist, der das Ganze eben so leicht macht. Diese beiden Ingenieure damals, Eberhard Scharnowski und Klaus Arndt, wollten ja eigentlich ursprünglich Flugzeuge bauen, ultraleicht Segelflugzeuge. Wieso sind die eigentlich dann doch zum Auto gekommen?
Naja, die haben ja Flugzeugbau studiert und sind dann über ihren Professor Günter Weber, der dann an die Kunsthochschule Burg Giebichenstein gekommen ist und dort so Grundlagenstudium für naturwissenschaftliche, ingenieurtechnisches Verständnis gelehrt hat. Da haben die sozusagen dann Segelflugzeuge konstruiert. Aber das war ja in der DDR das Problem, dass in den 60er Jahren nach dem Mauerbau alle nach dem Westen wollten und dass es irgendwie relativ viele Fluchtversuche gab und dass auch dann noch über den RGW, dieses damalige Wirtschaftsverbund zwischen den sozialistischen Ländern, der Flugzeugbau auch in anderen Ländern war. Und da das eine Gefahr war, dass irgendwelche Flugzeuge bauen, sind die dann wirklich die Modelle in der Nacht- und Nebelaktion in den Ende der 60er Jahre dann zerstört worden.
Also dieses Material ist ja leicht, ansonsten ist das Auto aber ein Sammelsurium von Teilen anderer Autos, also Chassis vom VW Käfer, soweit ich weiß, und dann diverse andere Teile, Windschutzscheiben vom Wartburg und so. Also wie ging das überhaupt zusammen, noch dazu dann mit einer Zulassung am Ende für den Straßenverkehr?
Naja, man muss ja erstmal sagen, dass die hatten dann keine Möglichkeit mehr, also keine Flugzeuge. Dann haben die sich sozusagen auf das Auto konzentriert. Damals war ja auch die Erdölkrise und der Trabant und der Wartburg, die waren ja auch relativ unökonomische Autos, da sie auch nicht sehr windschnittig waren. Wobei eben an der Hochschule das Problem nicht so auf Interesse gestoßen ist. Also die haben zwar an der Hochschule für Kunst und Design gearbeitet, aber haben das privat gemacht. Und da war das natürlich ganz praktisch mit einer VW-Bodenplatte. Der Käfer hatte damals eine Bodenplatte, auf der man einfach auch eine andere Karosse setzen konnte. Und dann mussten die natürlich sehen, an was die alles rankommen, um sozusagen so eine optimale Witzschnittigkeit herzustellen.
Kann ich mir vorstellen. Also die DDR hat ja auch Mangelwirtschaft bedeutet. Also wie schwierig war es, dieses spezielle Material zu bekommen und auch zu bezahlen?
Na, ich glaube, mit den Glasfaser und den Epoxidharzen, das war nicht so kompliziert, weil der Bezirk Halle, in dem die Hochschule ja war und die gelebt haben, ist ja der Chemiebezirk gewesen. Also wo das alles sozusagen in Hülle und Fülle hergestellt war, wurde. Und da war wahrscheinlich das größere Problem, so eine VW-Bodenplatte von einem Käfer zu besorgen. Aber sie selber waren VW-Käferfahrer, ich glaube im Baujahr 1947. Und dann haben die dann einfach angefangen. Also ich denke mir mal, in der DDR war ja doch immer sehr vieles improvisiert. Und ich glaube, das Hauptproblem war dann, einen geeigneten Arbeitsraum zu finden, wo man das umsetzen konnte. Und das war eben hier so im Zentrum von Halle, wirklich im Zentrum in so mittelalterlichen Hausstrukturen, die schon einfielen, die zum Teil auch gar nicht mehr jetzt stehen, haben die dann dieses Rovomobil gebaut. Und Prämisse war auch, dass das so groß ist, dass es zum Schluss auch aus der Tür passt.
Dass man es aus der Tür überhaupt rausfahren konnte oder
tragen. Seitlich tragen.
Also, wo Sie eben gesagt haben, dass der Staat da misstrauisch war, wenn irgendwelche Gefährte hergestellt wurden, betraf das tatsächlich nur die Flugzeuge und wurde dieser private Autobau dann ja vom Staat, von der Partei irgendwie beäugt oder ging das oder wurde sogar gefördert?
Na, gefördert wurde da nichts. Das war eine Privatinitiative und bei Autos, das hat ja nicht wehgetan und irgendwo mussten ja auch die Leute ihre Kreativität hinlenken. Dass, wenn man sich das Buch anguckt, was ja wirklich ein tolles Fotobuch ist, wo man sieht, wie provisorisch man an so einem Projekt rangegangen ist, kriegt man natürlich auch mit, warum dieses Land zum Schluss zusammengebrochen ist. Weil Arndt und Scharnowski waren zwei talentierte Ingenieure voller Tatendrang, die mit den Füßen gescharrt haben und die mussten dann in irgend so einen dreckigen Hinterhof irgendwie selber was basteln, um sich selbst zu verwirklichen. Und es gab keine industriellen Strukturen, die sozusagen so eine Kreativität aufgenommen haben für was Vernünftiges.
Also Sie haben ja die Bilder angesprochen. Ich fand spannend, also einmal sieht es ja aus wie ein Sportwagen, dieses Rovomobil, war aber ja keiner, auch von der Motorisierung her nicht. Ich weiß gar nicht, ob welche Geschwindigkeiten das erreicht hat. Vielleicht wissen Sie das.
Das weiß ich nicht, aber das wird wahrscheinlich so etwas über 100 gewesen sein. Das war ein VW-Käfer. Mhm. Und die Prämisse war auch nicht, dass es ein Sportwagen werden sollte, sondern die Prämisse war, es sollte so einen geringen Luftwiderstand wie möglich haben, damit es so sparsam wie möglich ist. Und es sollte familientauglich sein und eben über diese Glasfaserkarosse eben auch sehr stabil sein.
Gut, also es sieht aber, wie gesagt, sehr, sehr sportlich aus. Und ich hatte in Ihrem Buch auch gelesen, dass auch westlicher Autokonzerne, namentlich BMW, daran interessiert war.
Naja, die haben über eine DDR-Autozeitung, wo das besprochen wurde, davon mitbekommen und haben sich dann offiziell an Arndt und Scharnowski gewendet und die konnten natürlich nicht offiziell einfach als Hochschullehrer dann da zurückschreiben. Das war ja in der DDR sowas alles reglementiert und dann haben die irgendwie dahin geschrieben, an wen die sich in der DDR wenden sollen und um mit denen zusammenzukommen. Und ich glaube, dann war einfach bei BMW das Interesse nicht so groß. Ich glaube, die haben da einfach das mitbekommen und wollten mal nachfragen, wie die das gemacht haben oder waren neugierig.
War dann doch eine Stufe zu amateurhaft, aber immerhin hat es ja gereicht dafür, dass diese zwei Prototypen produziert wurden und auch für den Straßenverkehr zugelassen wurden. Einen gibt's noch, der fährt auch tatsächlich noch rum. Bevor wir zu dem kommen, was ist mit dem anderen passiert?
Na, Scharnowski ist ja dann nach der Wende dann auch noch zu BMW gefahren, um das Auto zu zeigen und konnte da auch nochmal im Windkanal einen Test machen und dann wurde das auch nochmal mit ausgestellt oder er hat es mit integriert in die Ausstellung, wo die Burg Giebichenstein, also die Kunsthochschule nach der Wende, die erste große Ausstellung in München hatte, stand das vor dem Museum und er ist dann damit auch nach Wolfsburg gefahren und die hatten Interesse an dem Auto, weil das eben auf einer VW-Bodenplatte ist und eben diese spektakulären CW-Werte hatte. Und das ist jetzt im VW-Automuseum.
Das ist natürlich toll, da kann man sich das anschauen. Allerdings habe ich noch nicht ganz verstanden, warum es dann eigentlich nicht in Serie ging. Also war das denn DDR-Behörden dann doch zu...
Naja, man muss Behörden, das... der Trabant, das lief, alles eine neue Entwicklung oder noch ein zusätzliches Auto hätte ja sozusagen alle Ressourcen in diesem kleinen Land gesprengt. Ich meine, die bei Wartburg oder bei Trabant gearbeitet haben, die hatten bestimmt auch irgendwelche Ideen, wie man das besser machen konnte. Aber dazu war dieses Land ökonomisch nicht mehr in der Lage, grundlegend was besser zu machen. Das hat einfach ab den 70er Jahren auf allen Löchern gepfiffen und ging dem Ende entgegen.
Aber individuell war eben doch was möglich und dementsprechend, was ist mit dem jetzigen Rovomobil? Wie fährt denn das überhaupt?
Naja, das waren ja Arndt und Scharnowski, die eben sich jeweils ein Auto gebaut haben und Scharnowski hat ja seins ans VW Automuseum verkauft und Arndt hatte das noch und das hat dann eben der Sohn von Scharnowski hat das dann bei ihm erworben und restauriert und fährt damit eben jetzt so auf Autotreffen und manchmal auch so rum. Und ich glaube, das stand auch in diesem Jahr länger in einer Ausstellung in Zwickau im Automuseum.
Und das hat weiter eine Zulassung, also auch sicherheitsmäßig und so.
Naja, es basiert ja auf einer, letztendlich ist ja nur die Karosse eine andere. Der Boden und das ganze Technische mit Motor und Getriebe ist ja alles ein Käfer. Und ein Käfer-Oldtimer darf man auch fahren.
Wunderbar. Die Rovomobil-Story, ein hallischer Beitrag zur Automobilgeschichte, das ist erschienen in der Reihe Mitteldeutsche Kulturhistorische Hefte, Band 50. Das passt eben auch zur Fertigstellung dieses ersten Rovomobils 1974, also genau vor 50 Jahren. Wunderbarer Jahrgang übrigens 1974. Moritz Götze hat uns diese Geschichte dahinter erzählt. Vielen Dank.
Bitteschön.
Der US-Wahlkampf ist ja schmutziger als je zuvor. Es wird gelogen, dass sich das Internet biegt, beleidigt, geschimpft und Hass verbreitet. Insbesondere Donald Trump ist es völlig egal, was er sagt, real oder frei erfunden. Hauptsache, er kann damit auf seine Gegner einprügeln. Inzwischen spielt auch künstliche Intelligenz eine große Rolle beim Verbreiten von Fake News. Denn die Technik bietet sich natürlich an. Jeder kann da mittels KI Stimmen klonen oder auch Videos manipulieren. Nils Dams berichtet.
Ein Mädchen sitzt in einem Boot und weint. Es regnet, sie trägt eine Rettungsweste und klammert einen Hund an sich. Von dieser Szene geht ein authentisch wirkendes Bild im Netz viral. Laut Zahlen der Plattform X, früher Twitter, wurde es Usern über 3 Millionen Mal angezeigt. Die republikanische Politikerin Amy Cramer hat es Anfang Oktober gepostet, nachdem Hurricane Helene Teile Floridas verwüstet hat. Dazu schreibt sie:
Dieses Bild hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Mein Herz schmerzt.
Einige User kritisieren unter dem Bild die mangelnde Hurricane-Hilfe der demokratischen Regierung von Präsident Biden. Viele User zweifeln aber auch an der Echtheit des Bildes, schreiben Kommentare wie: Das ist ein von einer künstlichen Intelligenz generiertes Bild, es ist nicht real. Das bestätigen später auch Faktenchecker. Die Plattform X liefert keinen Hinweis auf die Quelle des Bildes. Politikerin Cramer reagiert so:
Ich weiß nicht, woher dieses Foto kommt. Ehrlich gesagt ist es auch egal.
Dass Gefühle, nicht Fakten im Vordergrund stehen, ist keine neue Entwicklung in US-Wahlkämpfen. Mit KI-Software wird es aber immer einfacher, die perfekt passenden Bilder oder Videoclips zur eigenen Geschichte zu erstellen. Das funktioniert auch mit Stimmen.
It's important that you save your vote for the November election.
Eine mit KI geklonte Stimme von Joe Biden fordert Wahlberechtigte auf, nicht bei den Vorwahlen in New Hampshire abzustimmen. Eines der bisher bekanntesten Beispiele für KI-Fakes im US-Wahlkampf.
Your vote makes a difference in November, not this Tuesday.
Computer haben automatisch tausende Wähler angerufen und ihnen die KI-Stimme vorgespielt. Solche Fake-Anrufe stehen mittlerweile unter Strafe. Der Verantwortliche muss mit einer Millionenstrafe rechnen. Über die Hälfte der Amerikaner sind besorgt oder sehr besorgt, dass die Wahl durch KI-Inhalte beeinflusst werden könnte. Das ergibt eine Studie des Pew Research Zentrums. Fachleute haben bisher aber weniger Fake- und Desinformationskampagnen beobachtet als befürchtet, trotz der neuen KI-Möglichkeiten. In einem Sicherheitsbericht zur Wahl schreibt Microsoft im September:
KI hat sich bisher als weniger einschneidend erwiesen, als viele befürchtet haben.
Verwirrung und Chaos könnten aber auch noch kurz vor oder am Wahltag selbst entstehen, befürchten Behörden. Darauf wollen sie vorbereitet sein. Die Verantwortlichen veranstalten spezielle KI-Schulungen, wie hier in Phoenix im Bundesstaat Arizona. Adrian Fontes ist der Innenminister von Arizona. Wir schulen alle Beamte und Wahlhelfer, dass sie auch wissen, welche Art Waffen gegen sie eingesetzt werden können. Eine Teilnehmerin sagt dem Sender ABC: Sie zeigen uns verschiedene Szenarien, was im schlimmsten Fall passieren könnte. Lucas Hansen ist Computerwissenschaftler aus Berkeley in Kalifornien. Er beschreibt ein solches Szenario für den Wahltag. Man könnte versuchen, die Wahlbeteiligung zu beeinflussen. Das ist vermutlich einfacher, als jemand zu einer anderen Wahlentscheidung zu bewegen. Mit KI könne jeder täuschend echt aussehende Social-Media-Posts und Online-Artikel verbreiten, in denen dann was von vermeintlichen Schießereien vor Wahllokalen steht, dass man die Stimme erst am nächsten Tag abgeben soll. Hansen will die breite Öffentlichkeit aufklären, wie KI-Inhalte schaden können. Dafür hat er Civ AI gegründet, eine Non-Profit-Organisation. Sein Ansatz, User sollen selbst erkennen, wie schnell sich überzeugende Inhalte mit KI schaffen lassen.
Die haben eine Webseite, da kann man einen eigenen Deepfake von sich selbst erstellen. Muss man einfach die Laptop-Kamera anmachen, dann ist ein Bild gemacht und ein paar Sekunden später hat man sofort ein Bild von sich in Sträflingsklamotten und das sieht schon ziemlich echt aus.
Das beste Mittel gegen Fakes sei Skepsis von Wählerinnen und Wählern. Noch sind KI-Bilder und Videos nicht immer perfekt. Hände haben manchmal 6 Finger, KI-Stimmen klingen manchmal noch nach Robotern. Allerdings werden sie immer besser.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten
mit Bettina Ritter.
5 Tage lang war Frankfurt am Main wieder das Mekka für Leseratten. Gestern Abend ist die Buchmesse zu Ende gegangen. Und wieder gibt es einen kleinen Besucherrekord. Insgesamt kamen rund 230.000 Besucherinnen und Besucher, rund 15.000 mehr als im vergangenen Jahr. Zum Abschluss wurde die US-Journalistin und Historikerin Anne Applebaum mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt. In ihrer Rede forderte sie mehr militärische Unterstützung für die Ukraine. Unsere Redakteurin Stefanie von Oppen war dabei.
Es war wirklich eine Rede, die im Prinzip uns auch sehr große Vorwürfe gemacht hat. Also wir als Deutschland, die wir eben viel zu spät angefangen haben, Waffen zu liefern und die Ukraine zu unterstützen und vor allem, die wir 2014 nicht gesehen haben, was da passiert. Und sie hat eigentlich damit auch nochmal sehr überzeugend klar gemacht, wir müssen lesen, lesen, lesen. Weil all das, was dort jetzt passiert, stand schon lange in ihren Büchern, in den Büchern von Karl Schlögel, von Timothy Snyder und so weiter. Man hätte es einfach wissen müssen.
Stefanie von Oppen, Literaturredakteurin von Deutschlandfunk Kultur. In Stuttgart gibt es derzeit schwer verdauliche Kost auf der Opernbühne. In der Inszenierung der Hindemith-Oper Sancta, in der Inszenierung von Florentina Holzinger, sind die Zuschauerinnen und Zuschauer unter anderem mit der Darstellung sexualisierter Gewalt konfrontiert und es gibt echtes Blut zu sehen. Außerdem wird die Kirche kritisiert. Kein Wunder, dass auch 2 Wochen nach der Premiere noch aufgeregt diskutiert wird. Opernintendant Viktor Schoner sagte im Deutschlandfunk Kultur, die Inszenierung habe in den sozialen Medien einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Es gebe sogar Drohungen gegen die Regisseurin, allerdings nicht aus dem Stuttgarter Publikum.
Also das regionale Publikum ist überhaupt nicht das Thema bei diesem Medienskandal. Auch diese ganzen E-Mails und diese ganzen Social-Media-Posts sind nicht aus der Region, glaube ich, sondern das ist ein nationales und internationales Phänomen. Insofern würde ich absolut eine Lanze brechen für mein Publikum hier. Und auch jetzt noch kommen ganz viele dann Ende des Monats in die Vorstellung, weil sie sagen, wir wollen uns damit beschäftigen. Insofern, nee, würde ich das jetzt nicht auf Süddeutschland konzentrieren, sondern eher auf einen medialen Raum und nicht auf einen konkreten.
Der Stuttgarter Opernintendant Viktor Schoner. Es war eines der umstrittensten Bücher der 90er Jahre, der Roman American Psycho des US-Schriftstellers Bret Easton Ellis. In Deutschland landete er sogar kurzzeitig auf dem Index jugendgefährdender Schriften. Das Buch begleitet den reichen Yuppie-Banker Patrick Bateman, wie er grausam mordend durch New York zieht. Offenbar ohne Grund, Motiv oder Gefühl. Der Roman wurde ein großer Erfolg. Es gab einen Film und ein Musical. Jetzt wird American Psycho neu verfilmt. Und zwar von Regisseur Luca Guadagnino. Auf sein Konto gehen unter anderem der queere Liebesfilm Call Me By Your Name und Challengers, eine Liebesdreiecksgeschichte zwischen Tennisspielern.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Hans Rosenthal war ein großer Entertainer und Moderator. Seine Quizshow Dalli Dalli haben in den 70ern Millionen im Fernsehen gesehen. Dabei schwang aber immer eine zweite Ebene mit, die der verdrängten Vergangenheit. Krieg, Völkermord, Vertreibung. Sodass man sich heute die Augen reibt, was da alles so unausgesprochen blieb bei diesen vermeintlich unschuldigen Shows. Unser Thema gleich. Willkommen zum Kompressor. Max Oppel weiter im Studio.
Das Lesen der anderen.
Heute mit Eckhard Knörer von der Kulturzeitschrift Merkur. Willkommen.
Hallo.
Ja, im aktuellen Heft schreibt ihr Autor Albert Kamps über eine TV-Sendung von 1972, Dalli Dalli, eine Quizshow mit prominenten Gästen, wie es sie damals ja jede Menge gab. Aber Dalli Dalli war schon was Besonderes, erfunden und moderiert von Hans Rosenthal.
Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, guten Abend, liebe Zuschauer. Wir melden uns heute wieder aus München mit unserem Schnelldenkerspiel. Daher noch ein Grüß Gott, liebe Gäste hier im Studio des Zweiten Deutschen Fernsehens.
Also Rosenthal, das war eine prägende Figur auch für unseren Sender. Er hat nach dem Krieg beim RIAS gearbeitet. Unser Deutschlandfunk Kultur Funkhaus steht hier in Berlin am Hans-Rosenthal-Platz. Nicht umsonst, der Mann hat jede Menge Hörfunkformate geprägt. Manche leben bis heute fort, zum Beispiel das Sonntagsrätsel. Gestern lief da die Folge 2987. Später dann die Karriere im Fernsehen, gut gefragt, deshalb gewonnen, rate mal mit Rosenthal und eben Dalli Dalli, noch viele andere. Man muss noch wissen, dass Hans Rosenthal Jude war. Sein Bruder wurde von den Nazis ermordet. Er selbst war erst Zwangsarbeiter und konnte sich dann bis Kriegsende vor der Verfolgung und Ermordung in einer Kleingartenkolonie verstecken. 1972, da waren 27 Jahre schon vergangen, aber die Verbrechen der Nazis längst nicht aufgearbeitet, sondern eben vielfach verdrängt. Hans Rosenthal hat da mit seinen Unterhaltungsformaten dazu beigetragen und doch stand er ja zugleich als Opfer der Generation der Täter oder eben ihren Nachkommen gegenüber. Und darum geht es in dem Artikel Spielmeister in der Merkur-Ausgabe im Oktober. Jetzt habe ich lang geredet, aber im Studio ist weiterhin Merkur-Herausgeber Eckehard Knörer. Herr Knörer, wenn man das jetzt alles weiß, wie schauen Sie, wie schaut Ihr Autor auf diese Dalli-Dalli-Sendung von 1972?
Also man muss sagen, der Autor hat sozusagen sehr gezielt geguckt. Also was man vielleicht dazu sagen muss, das ist ein Seitenprojekt, eine Recherche, die er für einen Film gemacht hat, den seine Schwester Regina Schilling gedreht hat, Kuhlenkampfschuhe, der Unterhaltungsshows, mehrere Unterhaltungsshows und Unterhaltungsstars dieser Zeit genauer unter die Lupe nimmt. Im Titel ist Kuhlenkampf, Hans-Joachim Kuhlenkampf, ein anderer großer Showmaster der Zeit, bei dem immer wieder so Bemerkungen in der Sendung fielen, die darauf hindeuten, dass es da Kriegserfahrung gab, ohne dass das wirklich hier explizit wurde. Und auch in dieser Sendung hat sich für die Albert Kamps die Recherche gemacht hat. Auch in dieser Sendung geht es schon um Hans Rosenthal. Und da geht es um einen anderen Zusammenhang, andere Sendung. Und für diesen Beitrag hat er sich jetzt aber eine Sendung angeschaut. Das ist gar keine besondere Sendung, würde ich sagen, aus den vielen, vielen Shows, die es von Dalli Dalli gibt, von denen man übrigens viele auf YouTube heute auch noch nachgucken kann. Mhm. Aber er hat sie sich so genau angeschaut, dass Dinge sichtbar werden, die damals versteckt waren, verdrängt waren, unsichtbar auch bleiben sollten. Das Ganze war eben eine Unterhaltungsshow.
Ja, und das ja doch so viele Jahre nach dem Ende der Nazi-Zeit. Also alle Gäste in dieser Sendung, ob Opernsänger wie Heinz Hoppe oder Renate Holm, Fernsehköche oder auch Komiker wie Chris Howland oder Bill Ramsey, alle haben eine Vergangenheit natürlich, die mit Krieg und oder mit Schuld zu tun hat, mit Sieger und Verlierer und so weiter. Aber das hat man damals nicht thematisieren wollen oder hat man es einfach nicht gekonnt?
Tja, das ist natürlich eine spekulative Frage. In diesem Zusammenhang hat man es ganz sicher nicht thematisieren können. Also Rosenthal hat ja selbst, also er hat später in seinem Leben dann schon über die Zeit im Dritten Reich gesprochen, auch das Versteck in dieser Laubenpieperkolonie. Aber in seinen Sendungen war das nie Thema. Da war nie Thema, dass er Jude ist. Da war nie Thema, was die deutsche Vergangenheit ist. Also das wurde alles so präsent, diese Vergangenheit war, nämlich in den Gästen und in deren Vergangenheit, die aber auch nicht thematisiert wurde. Also der Albert Kamps erzählt recht lange die Geschichte von Renate Holm, die bis zum Ersten Weltkrieg, so ein uneheliches Kind, sehr unter sehr strengen und sehr strenger Aufsicht ihrer Mutter aufgewachsen. Das trägt er nach. Das ist alles in dieser Sendung und in ihrer öffentlichen Karriere nicht sichtbar und bekannt gewesen. Das trägt er jetzt nach anlässlich dieser Sendung, die eben ganz was anderes tut auf der Oberfläche, nämlich Schnelldenker-Quiz präsentieren.
Ja, und bei diesen ganzen leichten Schlagerschnulzen und so weiter, die da vorkommen, und gleichzeitig schaut man sich die Gesichter von den Protagonisten an und weiß, dass die im Jahr 20, 30 Jahre vorher oder auch deren Eltern eben schlimmste Dinge auch erlebt haben. Es gibt da Szenen, die einen innerlich zusammenzucken lassen, wie ich finde, wenn man sich dann den Kontext überlegt, zum Beispiel, als es darum geht, so schnell wie möglich einen Koffer zu packen.
Jedes Requisit mal 88. Diese vier Dinge müssen unbedingt im Koffer sein. Wir ziehen sonst ab. Bitte bleiben Sie noch hier. Da haben wir die Startrampe. Den Koffer dürfen Sie aussuchen. Wir geben Ihnen drei zur Auswahl, von denen Sie annehmen, da geht am meisten rein. Dann sind hier die Sachen. Eine Minute geben wir, aber nach der 45. Sekunde müssen Sie den Koffer schließen und er muss so verschlossen sein, dass ich, ohne dass etwas rausfällt, zu diesem Tisch gehen kann. Fällt nichts raus, ist gut. Fällt etwas raus, 5 Minuspunkte. Wenn hier etwas fehlt, 2 Minuspunkte. Alles verstanden? Achtung! Dalli, Dalli!
Also Eckhard Knörer, da liegen diese braunen Koffer, wie man sie aus der alten Zeit kennt, als auch Juden verschleppt und ermordet wurden. Die mussten dann natürlich auch immer sehr schnell zusammenpacken und dann eben dieses Wort Startrampe, Rampe. Also da denkt natürlich damals keiner an die Zweideutigkeit, aber ich finde das schon gruselig, oder?
Ja, also dafür sensibilisiert eben der Blick von Albert Camps. Also er, der Text ist gut gemacht, weil er sozusagen die mit Zeit, genauen Zeitangaben der Sendung, die Sendung durchgeht und beschreibt, was passiert, erstmal ganz nüchtern. Und dann fokussiert er eben auf Wörter wie Startrampe, die auch Hans Rosenthal natürlich in diesem Zusammenhang erstmal völlig unschuldig benutzt hat. Und das Kofferpacken ist halt ein Spielelement wie alle anderen auf den ersten Blick und auf den zweiten Blick dann vielleicht eben doch nicht. Das ist, glaube ich, schon das Tolle an dem Text, dass er das sozusagen diese der Sache mit gutem Grund die Unschuld nimmt.
Mhm. Aber dass Rosenthal das selber auch nicht reflektiert hat, das wirkt irgendwie merkwürdig, oder?
Ja, da, also überhaupt, um es mit dem, im Land der Täter auszuhalten, dazu gehört eine Verdrängungsleistung. Also in der Sendung, in dem Film von Regina Schilling geht es, wenn ich mich recht erinnere, darum, dass er an einem Holocaust-Gedenktag unbedingt eine Sendung machen musste. Und er hat gesagt, das will er an dem Tag nicht. Und der Sender hat darauf insistiert. Nein, das darf hier keine Rolle spielen. Er hat dann einen schwarzen Anzug angezogen für diese Sendung. Aber das war sozusagen sein einziger Spielraum.
Und dann ist da ja auch noch der Titel der Sendung. Also das fand ich wirklich mit am spannendsten in dem Artikel zu lesen. Ich zitiere mal ganz kurz daraus. In seinen Erinnerungen berichtet der Überlebende Tadeusz Szymanski über Auschwitz. Dalli Dalli von polnisch Dalej Dalej oder ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, aber so jedenfalls so geschrieben, weiter, weiter. Das war in den Lagern gebraucht worden. Man weiß nicht, wem es seinerzeit eingefallen ist, dass ein Wegweiser geschnitzt und gegenüber dem Block 24 aufgestellt wurde. Der Wegweiser war schön und fachmännisch aus Eichenholz geschnitzt. An einem Pfeil war ein Brett, auf dem einige Figuren standen und in das Brett war in gotischer Schrift Dalli Dalli Straße tief eingeschnitzt. Also das hat mich dann doch verwirrt. Also das kann das sein, dass Rosenthal das nicht wusste beim Erfinden des Titels für die Sendung?
Ja, natürlich kann es sein. Und was heißt Wissen? Also sagen, es gibt natürlich auch so eine Latenz des Verdrängens und Nichtwissens. Er hat sicher nicht explizit daran gedacht, aber dass er es irgendwie gewusst hat, kann natürlich gut sein.
Ja, und ich meine, der Autor liefert jetzt auch keinen Beweis, dass es über dieses polnische Wort in unseren Sprachgebrauch gekommen ist, aber es liegt eigentlich auf der Hand. Ne?
Also es liegt auf der Hand, aber wie so vieles, was auf der Hand liegt, wird mit Absicht nicht gesehen.
Der Blick auf Hans Rosenthal, er verändert sich mit dieser Recherche. Das war Merkur-Herausgeber Eckhard Knörer. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Ich danke.
Fundstück.
Mit selbstgebauten elektronischen Instrumenten und vom Dadaismus beeinflussten Performances haben Cabaret Voltaire aus Sheffield Mitte der 70er Jahre der Industrial-Kultur den Weg bereitet. Die Möglichkeiten für einen dynamischen Minimalismus hat das Gründungsmitglied Stephen Melander 1982 auf dem Soloalbum Powwow ausgelotet. Über seinen Entwurf für das Cover der Platte hat Stardesigner Neville Brody gesagt, er thematisiere menschliche Rituale und menschliches Schlachten. Beim Stück 1,37 kann man genau das auch hören. Getragen von einer klaren Idee geht es seinen Weg.
Thank you.
Wegbereiter des Industrial, Stephen Melander, 1 bis 37, ein Fundstück von Paul Paulun.